Was uns schon auffällt, ist, dass sich natürlich gewisse Sachen häufen um die Weihnachtszeit. Da geht mal der Schokoladen-Adventkalender irgendwie drauf, wird dann mal irgendwelches Zeug vom Tisch gefüttert, das eigentlich vielleicht nicht so bekömmlich ist, und das merkt man dann bei den Hunden schon, dass da mehr Bauchspeicheldrüsenentzündungen, Magen-Darm-Probleme auch. Die Katzen, die ja sehr verspielt sind, die kommen dann sehr gern auch wegen Fremdkörperproblematiken, weil sie irgendwie Geschenkspender gefressen haben oder Lametta vom Baum.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Weihnachten ist das Fest der Familie, da dürfen die geliebten Vierbeiner natürlich nicht fehlen. Tannenbaum, Geschenke und Festtagsessen können für Hund und Katze aber einige Gefahren bergen. Was es zu beachten gibt, das bespreche ich heute mit der Tiroler Tierärztin Aurelia Dolin. Danke fürs Kommen.
Gerne.
Mein Name ist Jasmin Hrdina und bevor wir loslegen, gibt es wie gewohnt drei Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Österreicherinnen und Österreicher lieben Haustiere. Mindestens eines findet sich in jedem dritten Haushalt. Wobei Katzen mit mehr als 2 Millionen am beliebtesten sind. In rund 836.000 Haushalten gibt es Hunde. Bei einer 500.000 Familien sind Hasen, Meerschweinchen, Schildkröten, Fische oder Vögel zu Hause. Wissen denn Tiere, dass Weihnachten ist? Nein, von der Tradition der Menschen verstehen sie kognitiv nicht viel. Allerdings nehmen sie sensorische Veränderungen wahr, etwa neue Gerüche, mehr Lärm oder andere Routinen. Außerdem spüren Tiere Stress und Emotionen ihrer Vierbeiner. Insofern bekommen sie vom Fest also doch einiges mit. Eine Legende besagt, dass Tiere am Heiligen Abend sprechen können. So wird es schon in der Bibel angedeutet und speziell im ländlichen und bäuerlichen Umfeld wurde es über Generationen so weitergetragen. Allerdings, so heißt es, können nur jene Menschen die Tiere sprechen hören, die auch einen besonderen Sinn für ihre Botschaft haben. Ja, Aurelia Dolin, du bist in Innsbruck beheimatet und arbeitest in Kufstein in einer Tierarztpraxis, die praktischerweise Tierarztpraxis Kufstein heißt. Wie stressig ist es denn für euch jetzt zur Weihnachtszeit in der Praxis?
Also wir haben eigentlich das ganze Jahr über relativ gut zu tun. Was uns schon auffällt, ist, dass sich natürlich gewisse Sachen häufen um die Weihnachtszeit, die man sonst übers Jahr gesehen vielleicht nicht so viel reinbekommt. Und natürlich um die Feiertage herum kann es dann natürlich sein, dass es an den Tagen noch ein bisschen stressiger ist, weil natürlich viele Praxen zu haben und wir eigentlich außer an den offiziellen Feiertagen dazwischen eigentlich immer geöffnet haben.
Immer geöffnet, ja. Da versteht sich der Auflauf dann von selbst.
Genau.
Jetzt hast du schon gesagt, da passieren aber auch Sachen, die sonst nicht so typisch sind. Was gehört denn da dazu? Ist das dann schon aus dem Programm Weihnachtsspecials?
Sozusagen, ja. Also auf dem Gebiet der Kleintiermedizin, über die ich jetzt sprechen kann, ist da hauptsächlich bei den Hunden auffallend, dass da natürlich Sachen verspeist werden, die normalerweise eher nicht gefressen werden oder halt nicht gefressen werden sollten. Da geht mal der Schokoladen-Adventkalender irgendwie drauf oder es werden Geschenksbänder gefressen oder in der Vorweihnachtszeit wird dann mal irgendwelches Zeug vom Tisch gefüttert, das eigentlich vielleicht nicht so bekömmlich ist, und das merkt man dann bei den Hunden schon, dass da mehr Bauchspeicheldrüsenentzündungen etc. und Magen-Darm-Probleme auch bei uns in die Praxis kommen. Die Katzen, die ja sehr verspielt sind, die kommen dann sehr gern auch wegen Fremdkörperproblematiken, weil sie irgendwie Geschenksbänder gefressen haben oder Lametta vom Baum. Oder vielleicht die Tischdekoration anknabbern. Und da sind ja auch Pflanzen dabei, die jetzt der Gesundheit nicht so zuträglich sein können.
Kommen wir nochmal zurück zu den Hunden. Du hast Schokolade schon angesprochen. Jetzt wissen die meisten Hundebesitzer und Besitzerinnen, sage ich mal, dass Schokolade nicht gesund ist für den Hund. Ab wann wird es denn problematisch? Wenn jetzt der 3-jährige Neffe dem Familienlabrador heimlich ein Küffele-Schirmchen vom Baum runter verfüttert, ist das dann schon ein Problem? Oder kann das sogar schon sein, wenn der Chihuahua mal ein Stück halt vom Keks, der in Schokolade getaucht ist, abbeißt? Also wo muss ich dann wirklich reagieren, auch als Halter und Halterin?
Also das ist so pauschal relativ schwierig zu beantworten. Es hängt natürlich immer davon ab, ist es Vollmilchschokolade, ist es Milchschokolade, wie viel Kakaoanteil hat die Schokolade, und wichtig ist natürlich auch das Gewicht von einem Hund. Ich meine, der Labrador, die sind recht variabel vom Gewicht her, sage ich jetzt mal. Ich würde immer empfehlen, es gibt im Internet sehr gute Schokoladenrechner. Da haben einige Tierarztpraxen online ein super Rechentool zur Verfügung gestellt und da kann man eingeben, wie schwer ist der Hund, wie viel Gramm Schokolade wurden gefressen und man kann auch angeben, wie viel Prozent Kakaoanteil dabei ist. Was ich sagen kann ist, weiße Schokolade ist absolut ungefährlich, da ist kein Kakao drin. Das heißt, wenn es da irgendwo weiße Schokoladen-Nikolaus oder so, sofern es die noch gibt, gefressen wird, dann muss man sich in Bezug auf eine Schokoladenvergiftung eigentlich keine Sorgen machen. Der Fettgehalt ist halt sehr hoch. Also da kann es dann natürlich wieder zu doch massiven Verdauungsbeschwerden kommen. Mhm. Ja.
Was sind denn so die Symptome von so einer Schokoladenvergiftung?
Ja, das kann von Erbrechen zu neurologischen Ausfällen, Zittern, also da, es kann schon ziemlich schlimm werden. Das greift uns dann auch die Leber an teilweise. Also da sollte man schon, wenn man mitbekommen hat, der Hund hat Schokolade gefressen und man ist sich vielleicht gar nicht sicher, wie viel das war, ist es immer besser, man geht zum Tierarzt und lässt das Erbrechen herbeiführen und dann wird das alles wieder evakuiert und man muss sich dann keine Sorgen machen.
Jetzt kennen es viele aber, man sitzt zusammen beim Raclette, der Klassiker, da findet jeder, was er mag. Und der Hund oder die Katze schauen rein, als hätten es das letzte halbe versehen, so ein Stück halt Butter runter. Das ist aber gewürzt. Kann das ein Problem sein?
Ja.
Oder formuliere die Frage vielleicht anders. Wo hättest denn du Bedenken? Also was soll man denn auf keinen Fall verfüttern?
Ja, also wenn das jetzt ein Stück durchgegarte Butter ist, würde ich mir jetzt eigentlich nicht viel Sorgen machen, solange die jetzt nicht irgendwie in Fett und Salz schwimmt. Ja, ist so ein kleines Stückel, jetzt nicht optimal, aber das macht uns jetzt wahrscheinlich noch keine Probleme. Wo ich wirklich vorsichtig wäre, wäre bei nicht durchgegarten Geflügel zum Beispiel. Das kann, obwohl Hunde und Katzen natürlich ein bisschen einen anderen pH-Wert im Magen haben, kann trotzdem ein Problem werden mit Salmonellen zum Beispiel. Grundsätzlich würde ich alles, was salzig ist und was sehr fettig ist, einfach nicht empfehlen für Hund und Katze.
Und was gewürzt ist wahrscheinlich.
Genau, also es ist jetzt vielleicht nicht so bekannt, jetzt beim Raclette wahrscheinlich auch nicht so das Problem, aber zum Beispiel Zimt ist für einen Hund giftig. Ja, also das soll der tatsächlich überhaupt nicht haben. Muskatnuss genauso. Und das sind dann eigentlich eh schon die meisten Weihnachtsgewürze, die man so hat. Das heißt also Kekse auch auf keinen Fall, vor allem nicht natürlich, wenn sie mit Schokolade überzogen sind. Das tut denen einfach nicht gut. Ja. Wo man auch noch aufpassen muss, ist, dass Hund und Katze nicht zu einem vor allem rohen Hefeteig kommen. Weil wenn sie den fressen, dann geht der natürlich wegen der Hefe erstens auf im Magen. Das heißt, es kann dazu richtig großen Problemen führen. Und außerdem produziert Hefe natürlich Alkohol. Das heißt, man hat da in zweierlei Hinsicht ein Problem und man sollte dann auch wirklich zum Tierarzt gehen und schauen, dass man diesen Hefeteig so schnell wie möglich wieder los wird.
Ist die Weihnachtszeit kulinarisch für Hund und Katastrophe nicht so gut geeignet?
Nein, die ist tatsächlich nicht so gesund. Also wo man auch wirklich aufpassen soll, natürlich auch Alkohol, auf keinen Fall.
Keinen Eierlikör,
keine Pralinen mit Eierlikörfüllung rumliegen lassen. Also das ist auch schlecht abzubauen für Tiere. Also denen fehlen da auch die Enzyme und das kommt da wirklich auch zu Vergiftungserscheinungen.
Mhm. Ja. Wir Menschen wissen vielleicht, was da liegt und was wir essen dürfen und was nicht. Oder der Hund oder die Katze essen darf und was nicht, aber das Tier selber weiß es eben nicht. Das hast du schon gesagt, nichts herumliegen lassen.
Ja.
Hast aber auch schon erwähnt, Katzen, Lametta, Deko anknabbern, das ist ja so der Klassiker.
Ja.
Es gibt ja doch einige Pflanzen zur Weihnachtszeit, die eigentlich giftig sind, insbesondere für Katzen, wenn wir jetzt mal kurz bei den Stubentigern bleiben.
Genau.
Also das fängt ja schon beim Christbaum an, oder? Was ist da problematisch?
Also Katzen können leider aufgrund ihrer Stoffwechselsituation keine ätherischen Öle abbauen. Und im Harz vom Christbaum, also von der Tanne zum Beispiel, sind natürlich ätherische Öle enthalten. Das heißt, man muss da sogar darauf aufpassen, nicht nur, dass die Katze die Nadel nicht frisst, sondern theoretisch ist sogar schon das Gießwasser giftig, in dem der Christbaum drinsteht, für die paar Wochen, wo halt in der Wohnung steht.
Das heißt, man soll darauf achten, dass die Katzen das nicht ausschmecken.
Ja, und natürlich erfahrungsgemäß ist für Katzen jedes Wasser interessanter als das, was im Napf ist. Und die suchen sich dann auch in der Wohnung oder im Haus ihre Stellen. Und da sollte man wirklich aufpassen, dass die da nicht raustrinkt.
Also vielleicht abdecken mit so einem Christbaumdeckel.
Mit sowas dass sie halt einfach nicht raustrinken kann.
Es gibt ja noch andere Pflanzen, die schädlich sind für Katzen. Wo muss man denn da aufpassen?
Also ich glaube, sehr vielen Leuten bekannt ist, dass der Weihnachtsstern giftig ist für Katzen. Das sind diese Euphorbia-Sorten. Das ist ein bisschen schwierig. Es sind nämlich verschiedene Züchtungen natürlich im Umlauf und die sind unterschiedlich giftig. Es gibt welche, die sind eigentlich fast schon recht gut verträglich. Und es gibt welche, die sind wirklich sehr giftig. Das Dumme ist, man weiß es nicht. Und auch die Floristen und Gartenbetriebe oder Gärtnereibetriebe wissen selber oft nicht, welche Züchtung sie haben. Also würde ich jetzt einfach sagen, wenn man Katze im Haushalt hat, einfach keinen Weihnachtsstern anschaffen.
Das wäre sicherer, oder?
Ja, auf jeden Fall. Weil das Risiko einzugehen, da eine Züchtung zu erwischen, die dann doch hochgiftig ist, das wäre mir persönlich einfach zu hoch.
Auch hier wieder die Frage, ich komme nach Hause und ich sehe, die Katze hat jetzt mit einem Blatt, das vielleicht heruntergefallen ist, gespielt und das auch angeknabbert. Gleich ab zu dir, oder?
Ja, würde ich schon. Es kann sein, dass nichts ist und es kann sein, dass alles ist. Es ist wirklich, also mit Giftpflanzen bei Katzen, da würde ich mich echt, ne, würde mich nicht spielen.
Ja. Was du auch schon erwähnt hast, den Lametta. Wer denn das noch verwendet? Das ist ja, glaube ich, schon ein bisschen außer Mode gekommen.
Ja.
Aber wenn man es noch verwendet, was ist das Problem beim Lametta?
Ja, das Problem ist, es ist natürlich fürchterlich interessant für Katzen. Die spielen damit und haben es lustig und dann irgendwann fressen sie es einfach und schlucken es runter. Und das ist dann ein sogenannter linearer Fremdkörper. Das heißt, der ist strangförmig und der geht ganz leicht aus dem Magen weiter in den Magen-Darm-Trakt und fängt dann im Darm an, den aufzufädeln dort entlang, so rüschenförmig mehr oder weniger. Und dann irgendwann, wenn es blöd geht, dann schneidet sich dieser Fremdkörper durch die Darmwand durch und dann haben wir ein riesengroßes Problem.
Ja. Das klingt mal schon nach Operation.
Das klingt mindestens nach Operation, genau. Also natürlich, sowas kann durchgehen, wenn es nicht zu lang ist, aber meistens eben nicht. Ja. Und dann hat man wirklich eine kleine Notoperation da an der Hand.
Ja. Also besser keinen Lametta und auch die Geschenksbänder.
Ganz genau. Gleiches Prinzip.
So lustig es auch ist, wenn die Katzen damit spielen, aber
gescheiter oder bleiben. Haargummis sind auch ganz hoch im Kurs.
Ja. In den meisten Familien gibt es dann doch größere Familientreffen, wo mehrere Menschen aufeinander treffen und zusammensitzen. Es ist ja dann mitunter auch laut und lustig und gesellig. Wenn man jetzt einen Hund zu Hause hat, der jetzt nicht so der Fan von großen Partys und Menschenansammlungen ist, wie kann man denn das abwägen, ob man den Hund dann mitnimmt zur Familienfeier oder doch lieber allein zu Hause lässt, wenn man jetzt keinen Hundesitter hat?
Ja, also wenn das jetzt ein Hund ist, der kein Problem damit hat, dass er mal ein paar Stunden allein daheim ist, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen, weil es ist ja nicht nur der Lärm, sondern da fällt dann wieder was auf den Boden und von der Oma gibt es da noch eine Wursti und vom Onkel fällt da noch was vom Teller. Wenn es dann nicht das Herz hundertprozentig dran hängt, dass der Hund mit muss und der ohne Probleme daheim bleiben kann, ja, warum soll der dann unbedingt mit? Ja, natürlich ist es ein Problem, wenn es ein Hund ist, der Trennungsängste hat, der das nicht aushaltet, dass er alleine daheim bleibt. Da muss man dann halt der Familie einerseits wahrscheinlich klare Ansagen machen, dass es halt einfach nichts gibt vom Tisch. Oder natürlich noch Möglichkeit, dem Hund irgendwie eine ruhige Umgebung schaffen dort, ein separates Zimmer, die eigene Kuscheldecke mit, die er gewöhnt ist von daheim. Und dem er einfach die Möglichkeit gibt, sich zurückziehen zu können. Dass er nicht gezwungen ist, dauernd auf Kontakt zu sein mit den Menschen, wenn er das vielleicht nicht möchte. Ja.
Wer seinen Vierbeinern unbedingt was schenken will zu Weihnachten, hast du da vielleicht Tipps oder auch Dinge, von denen du abraten würdest?
Es gibt mittlerweile ja sogar schon Adventskalender für Hund und Katze. Also natürlich kann man gerne mal am Heiligen Abend ein Spezialmenü irgendwie denen geben. Natürlich im Rahmen der Verträglichkeit im besten Fall. Oder wenn der Hund mal sonst kein Fleisch kriegt, das ist halt einmal, also, sondern nur Nassfutter, dass man vielleicht mal zu Weihnachten dem Fleisch macht oder so. Ungewürzt und ohne Fett, bitte. Genau. Katzen freuen sich über neue Spielzeuge, solche Sachen, die halt einfach dann nicht später uns auf den Kopf fallen, möchte ich jetzt mal sagen. Also ja, einfach was, man kennt seine Tiere sowieso selber am besten und man weiß auch, was denen eine Freude macht.
Wenn man seinen eigenen Hund oder seine eigene Katze gut kennt, das ist auch ein Vorteil, wenn es um die Silvesternacht geht, denn sobald der Weihnachtstrubel vorbei ist, steht eigentlich die schlimmste Nacht des Jahres für die meisten Tiere an. weil diese Knallerei natürlich für die Tiere unglaublichen Stress bedeutet. Ja. Hast du vielleicht ein paar Tipps für, sagen wir mal jetzt Hund und Katz, wie man denn den Tieren einen möglichst ruhigen Abend bescheren kann?
Ja, das ist für uns alle ein Problem. Ich habe ja selber auch zwei Katzen. Und das ist wirklich wieder, natürlich, jedes Tier ist anders. Das heißt, es gibt Tiere, denen, oder Hunde und Katzen, denen ist es komplett egal. Die verschlafen Neujahr, die liegen in ihrem Körbchen, heben dann nur müde ein Ohr, wenn es dann zur Mitternacht hingeht. Aber natürlich, das sind dann weniger die Tiere, wo man sich dann Gedanken machen muss. Schlimmer ist es dann, wenn man einen Hund hat oder eine Katze, die extrem geräuschempfindlich sind, sehr schreckhaft. Und das kann wirklich, also das beschränkt sich ja leider nicht nur auf die Silvesternacht. Das fängt ja schon Wochen davor an teilweise. Also wo dann geknallt wird und geballert und am Abend, wenn es dann dunkel ist, da kommen teilweise schon wirklich Monate vor die Tierbesitzer zu uns und fragen, ob wir irgendwas haben, weil sie mit den Hunden nicht mehr Gassi gehen können. Weil da reicht ein Ereignis und der Hund ist, der geht nicht mehr vor die Tür. Der will einfach nicht mehr. Der ist traumatisiert, genau.
Was empfiehlt man dann da? Also gibt man dann tatsächlich schon medikamentös irgendein Beruhigungsmittel? Also,
ja, es ist so weit im Voraus ist es natürlich immer schwierig, weil natürlich verlässlich wirksame Mittel haben natürlich potenziell Nebenwirkungen. Ja. Man kann natürlich anfangen mit so Sachen wie CBD-Öl oder es gibt pflanzliche Präparate mit Passionsfrucht zum Beispiel. Die kann man über längere Zeiträume geben, die kann man auch aufbauen, also von der Dosierung her. Manche muss man auch länger geben, bis sie anfangen zu wirken. Das kann man natürlich dann über einen längeren Zeitraum geben, solange wie es nötig ist oder notwendig ist. Dann die ein bisschen potenteren Medikamente, die sollen sich wirklich auf den Abend davor und vielleicht auf die Nacht selber beschränken. Weil das sind dann auch sedativer zum Teil, die den Hund nicht nur geräuschunempfindlicher machen sollen, sondern den teilweise auch wirklich müde machen. Manche schlafen dann einfach und die soll man natürlich nicht als Langzeitmedikament nutzen.
Und natürlich in Absprache mit dem
Tierarzt. Natürlich, ja. Also die gibt es ja so eigentlich auch nicht. Das heißt, man soll die natürlich zuerst das mit dem Tierarzt besprechen, schauen an, natürlich ist mein Tier überhaupt gesund genug. Wie schaut es aus mit dem Herz-Kreislauf-System oder Niere-Leber? Kann mein Hund das Medikament überhaupt gut abbauen? Und wenn dem da nichts im Wege steht, dann, wir besprechen das sehr gern mit den Tierbesitzern. Was uns natürlich auch wichtig ist, dass die jetzt da keine Panik haben müssen, die Hunde.
Mhm. Ja. Und bei den Katzen ist es vermutlich sehr
bei den ähnlich. Katzen ist es sehr ähnlich. Wobei ich sagen muss, bei den Katzen wird eigentlich kaum nach Medikamenten verlangt. Wahrscheinlich deswegen, weil die sich ja sowieso irgendwo verkriechen und oft sieht man das wahrscheinlich als Tierbesitzer gar nicht, wie gestresst die sind. Weil die gehen dann irgendwo unter das Bett, unter die Couch, irgendwo an ihren Versteckplatz und sind dann einfach verschwunden. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass natürlich einige Katzen auch Panik haben, aber dass es vielleicht gar nicht so
bewusst ist,
genau, wahrgenommen wird. Mhm. Genau, mhm. Ja. Also für die Katzen würde ich empfehlen, dass man denen eine Umgebung schafft, wo sie sich zurückziehen können. Ganz gut funktionieren da zum Beispiel Kleiderschränke, wo man Decke reinlegt, wo man die Tür vielleicht anlehnen kann, weil da einfach die Geräusche gedämpfter sind drin. Wenn man ein Badezimmer hat ohne Fenster, dass man ihnen da einen Platz einrichtet. Die Badewanne ist auch immer ein sehr beliebter Ort. Und einfach schauen, dass man die Tiere so weit wie möglich von der Geräuschquelle einfach wegholt. Also jetzt nicht vielleicht im Wohnzimmer mit zwei Fensterfronten oder sowas sitzen lässt. Ja. Genau.
Wie schaut Silvester bei dir aus? Du hast zwei kleine Katzen.
Ja, das wird unser erstes Silvester. Und ich gehe fest davon aus, dass ich mit beiden in der Badewanne sitzen werde wahrscheinlich.
Eine ohne Wasser.
Davon, ohne Wasser möglicherweise. Eine davon ist sehr schreckhaft und ich glaube, das wird ein bisschen Betreuung brauchen, ja.
Also während die anderen feiern und knallen, sitzt du in der Badewanne und streichelst deine Katzen und versuchst sie zu beruhigen.
Ja, vielleicht mit einem Glas Prosecco.
Das darf dann, so viel Feierlichkeit
genau, muss dann sein. Genau, das muss sein, ja.
Ja, fein. Aurelia Dolin, Dankeschön für diese Tipps und Einsichten.
Ja, sehr gerne.
Und in diesem Sinne dir und auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern besinnliche Feiertage und dann einen guten und stressfreien Rutsch ins neue Jahr.
Ja, danke.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.